das Fundament, also die Kernfrage, wie kann ich das Verhalten von Menschen verändern, also Kultur in einer Organisation, das ist natürlich erstmal gleich geblieben und wir alle wissen, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, das war jetzt nicht innerhalb von einem Jahr gelöst, sondern das ist nach wie vor eine große Herausforderung für Unternehmen.
Herzlich willkommen. Wir haben heute einen besonderen Anlass und damit auch ein bisschen anderes Setup. Wir haben heute die 200. Folge unseres Data Culture Podcasts. Wahnsinn, oder?
Absolut, Jakob. Und super, dass du bei mir bist. Denn du bist nämlich die Person hinter den Kulissen. Ne? Diejenige, die es möglich macht, die den Schnitt macht, Bild, Ton und dafür sorgt, dass die Episoden gut hörbar und sehbar sind. Deshalb erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich freue mich, dass du heute hier bei mir bist. Wir zusammen diese 200. Folge machen, weil das auch dich eigentlich nochmal sichtbar machen soll. Eben die Person, die auch eben hinter den Kulissen absolut wichtig für den Podcast ist. Und wir haben uns ja heute auch was Besonderes überlegt.
Genau, wir wollen heute den Anlass nutzen, um mal so eine Art Rückblick zu machen in die Highlights der letzten 200 Folgen. Das sind natürlich unglaublich viele, die wir gar nicht alle abdecken können. Wir haben es trotzdem versucht, ein paar Highlights rauszupicken. Aber vorher muss man natürlich nochmal sagen, 200 Folgen ist ein Benchmark, auf den wir natürlich schon sehr, sehr stolz sind. Wir haben auch mal nachgeguckt, laut Podcasting Industry Report von Podmatch erreichen nur sagenhafte 3,25% aller Podcasts die 200. Folge. Für uns natürlich nur eine Motivation, weiterzumachen und weiter spannende Gespräche zu führen.
Absolut. Und deshalb auch wirklich ein Dank an alle Zuhörer und Zuschauer, die jetzt nicht dabei sind, denn ohne euch würde es natürlich diesen Podcast so auch nicht geben. Vielen Dank für den Zuspruch, den wir bekommen haben. Wir haben wachsende Zuhörer und inzwischen auch Zuschauer zu erwähnen. Das heißt, die besten Folgen erreichen inzwischen deutlich mehr als 20.000 Menschen, müssen wir sagen, ja, wenn man den Podcast und den YouTube-Kanal zusammennimmt. Und das, finde ich, ist ganz toll und zeigt auch so ein bisschen, wie das Thema eigentlich ja doch durchaus an Relevanz sogar eher gewonnen hat über die 4,5 Jahre, in denen wir das jetzt machen.
Definitiv. Du hast jetzt in 199 Folgen mit einem extrem breiten Spektrum an Menschen gesprochen, aus wirklich auch sehr unterschiedlichen Branchen, Unternehmen, die das Thema Datenkultur alle auch auf eine sehr individuelle Art und Weise vorantreiben, in unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Und auch die Themen der Folgen sind natürlich sehr, sehr breit, von strategischen Themen bis hin zu wirklich ganz konkreten Use Cases im AI-Bereich zum Beispiel. Wenn du alle Erfahrungen und Learnings aus den Folgen auf einen Punkt bringen müsstest, keine leichte Aufgabe, was macht im Kern eine gute Datenkultur aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich schwer, so viele Gespräche und dieses breite Thema auf den Punkt zu bringen. Aber ich probiere es gerne mal. Für mich hat eine Organisation eine gute Datenkultur, wenn die Menschen in dieser Organisation den Wert von Daten verstanden haben und sie Daten ständig und gerne einsetzen, um operative Prozesse zu verbessern, Entscheidungen zu fällen und aber auch Geschäftsmodelle verändern.
Jetzt sind 4,5 Jahre vergangen. Siehst du da auch eine Veränderung seit der ersten Folge?
Ja, das Thema hat sich natürlich schon weiterentwickelt. Erstmal müssen wir sagen, das Fundament, also die Kernfrage, wie kann ich das Verhalten von Menschen verändern, also Kultur in einer Organisation, das ist natürlich erstmal gleich geblieben und wir alle wissen, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, das war jetzt nicht innerhalb von einem Jahr gelöst, sondern das ist nach wie vor eine große Herausforderung für Unternehmen. Aber natürlich hat sich was getan. Also ich sehe, dass das Thema eine deutlich breitere Akzeptanz und Diskussion bekommen hat. Es gibt viele Veröffentlichungen dazu. Wir haben den Data Culture Summit etablieren können, wo auch eine wachsende Zahl von Menschen hinkommt. Also einmal im Jahr trifft sich diese Community, derjenigen, die Data Culture voranbringen wollen. Und es ist wirklich eine Community, weil letztendlich viele der Gäste aus dem Podcast, aber auch der Hörerinnen und Hörer natürlich, dahin kommen und sich zu dem Thema austauschen. Ja, wie können wir das verbessern in Organisationen? Und ich finde es auch toll, dass aus der Community raus sich da Gastgeber für finden. Wir waren vorletztes Jahr bei Merck zu Gast, bei der Stefanie Babka, die aus meiner Sicht auch wirklich eine der Vordenkerinnen ist in diesem Thema Data Culture. Oder jetzt in diesem Jahr bei Böhringer Ingelheim. Also das ist ganz toll. Man sieht eben, es geht voran. Wir machen einmal im Jahr für diesen Summit auch ein bisschen Research. Das heißt, wir erfassen bei LinkedIn, wie viele Menschen Data Culture in ihrem Jobtitel haben, also in ihrer Rollenbeschreibung. Und da sehen wir ein deutliches Wachstum. Also offensichtlich kommt es auch in den Organisationen an. Mehr Menschen kriegen sogar ja in ihrer Funktionsbeschreibung die Aufgabe zugewiesen oder identifizieren sich damit, dass sie Datenkultur in der Organisation voranbringen. Also ich glaube, es wächst, das Bewusstsein wächst, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg, dieses Idealziel, was ich gerade kurz beschrieben habe, dann tatsächlich auch zu erreichen im Organisation.
Ja, spannend. Wir haben nochmal in unser Archiv geguckt und die erste Folge, die wir veröffentlicht hatten, ging um unser BARC Data Culture Framework. Das heißt, das Framework ist noch aktuell oder gab es auch da Veränderungen und Aktualisierungen?
Nee, tatsächlich ist es noch super aktuell. Also es ist jetzt ja ungefähr 5-6 Jahre alt. Wir haben uns mal bemüht, hier bei BARC zusammenzufassen, was denn eine Organisation tun kann, um Datenkultur positiv zu beeinflussen. Denn das ist das erste Learning. Ich kann Datenkultur nicht kaufen, ich kann sie nicht befehlen, sondern ich kann ja das Verhalten von Menschen nur beeinflussen. Dann ist mal die erste Frage logischerweise, ja, was kann ich denn tun, erst konkret, um Datenkultur zu beeinflussen. Das Data Culture Framework war die Antwort darauf und es hat sich super bewährt. Also wir nutzen es auch für unsere Beratungsengagements, wo wir Unternehmen jetzt konkret helfen, die Datenkultur zu verbessern. Und es hilft eben, das ganze Thema zum einen zu strukturieren, aber auch zu versachlichen, zu sagen, okay, welche konkreten Maßnahmen gibt es denn jetzt innerhalb der 6 Dimensionen dieses Frameworks, die ich ergreifen kann. Und wenn ich darüber einmal Transparenz geschafft habe, dann kann ich es auch priorisieren, denn ich kann nicht alles auf einmal machen in aller Regel. Deshalb ist es ja für Organisationen sehr wichtig zu identifizieren, was sind denn jetzt die wesentlichen und wichtigsten Maßnahmen, die den größten Effekt haben, die Datenkultur in der Organisation zu verbessern. Und dabei hilft dieses Framework ungemein.
Ja, super. Du hast die 6 Dimensionen schon angesprochen. Wir wollen genau die nutzen, um jetzt nochmal so ein bisschen auf eine Reise durch unser Archiv zu gehen und wirklich eigentlich strukturiert die Themen durchzugehen und so ein paar Highlights rauszugreifen Aussagen und Insights aus den Folgen, die das Thema aus unserer Sicht einfach sehr gut umreißen.
Ja, absolut. Und es waren wirklich viele tolle Gäste dabei. Und ich sage immer, solange ich was bei jeder Folge lerne noch, dann mache ich diesen Podcast auch weiter. Und das ist gegeben. Es tut sich ja viel. Und man kann tatsächlich aus jeder Folge irgendwas rausziehen, was irgendwie spannend ist. Und deshalb fand ich deine Idee super, das Framework zu nutzen, das zu strukturieren, aber eben auch ein paar Dinge rauszuziehen, um letztendlich nochmal so ein bisschen die Originaltöne von einigen spannenden Gästen und einige tolle Aussagen zu hören.
Super. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und wir starten tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes ganz oben im Framework, nämlich mit dem Thema Leadership. Carsten, warum ist die richtige Führung so zentral für eine vitale Datenkultur?
Absolut. Das ist ja so einer der typischen Diskussionen, wir haben. Die ist bottom-up oder top-down. Ja, man kann ja Veränderungen sozusagen so grassroots. Ja, es gibt Bewegungen in Organisationen oder Menschen, die engagiert sind, was vorantreiben wollen. Und es gibt natürlich top-down, klare Ansage. Ja, aber letztendlich häufig ist es auch ein Mix aus beiden und ich finde, Nadja Schäfer von Roche hat es super auf den Punkt gebracht.
Es muss ein guter Mix sein. Ganz viel kann natürlich bottom-up getrieben werden, aber wir wissen es selbst. Man kann absolut motivierte und kreative Personen mit einem Growth-Mindset im Team haben, aber wenn die Führungskraft nicht zulässt, dass diese Ideen auch wirklich wirksam werden können, dann geht dieser Mensch meistens, wird er da nicht glücklich in diesem Umfeld. Und insofern können sich so unterschiedliche Dimensionen auch wieder aushebeln.
Also Nadja hat hier sozusagen den Mix bottom-up, top-down beschrieben. Wenn man sich entscheiden müsste, würde ich aber trotzdem sagen, dass top-down wichtiger ist. Also ohne Top-Down-Support werden viele Initiativen nicht so weit kommen, wie sie kommen könnten. Das wurde in sehr, sehr vielen Episoden von Gästen bestätigt. Und was dabei auch eine besondere Rolle spielt, ist nicht nur irgendwo klare Ansagen, die dann auch Widerstände überwinden können, sondern auch diese Vorbildfunktion. Das hat Christian Haude von Lufthansa sehr schön formuliert.
If you want to make a decision, it's not about what worked best in the last 20 years. It's about what are the figures and facts I can rely on and how can I make the best decision there. As a data leader, every business question should be answered by data and you should appraise data like oxygen. The direct answer should be, how can I improve this by data? Where's the data I need to get the transparency, to get the overview about my business problem and then to get the insights?
Jetzt hat in den letzten 4,5 Jahren das Thema Technologie ja extreme Schritte gemacht. Im AI-Bereich sind wirklich große Entwicklungen passiert. Das heißt, das Thema Technologie spielt dabei ja immer auch eine Rolle. Aber welche genau?
Absolut. Natürlich ist das Thema auch Datenkultur viel stärker ins Bewusstsein gerückt durch jetzt die Fortschritte in der KI. Und inzwischen hat sich auch bei vielen hat sich das geklärt, dass keine gute KI möglich ist ohne gute Daten. Ja? Und das hat uns die Noemi auch super auf den Punkt gebracht, die nämlich gesagt hat.
There is no AI without data. And if your data, the best state your data could be, in my view, is wrapped around a data product with the right data contracts in place, the right policies and ownership and governance. And if you want to build something that is great in AI, you should base it on something that is great in data.
Wichtig ist natürlich nochmal zu betonen, Technologie alleine löst überhaupt keine Probleme. Und gerade jetzt im Sinne der Führung hat unser Partner Tobias Zwingmann sehr schön beschrieben, dass man sich einfach nicht darauf verlassen kann, dass Technologie automatisch Wert schafft.
I feel that a lot of companies were kind of just relying that just by enabling this technology or purchasing the licenses, that value creation will kind of just happen, right? So if everyone now has Copilot, then you know we'll all be much faster at work. But it's not as straightforward as that.
Man merkt jetzt, finde ich, schon so ein bisschen, dass das Thema Leadership und das Thema Strategie relativ eng miteinander verzahnt sind, was uns auch automatisch zu unserem nächsten Punkt bringt. Aber was wäre denn eigentlich so ein gutes Zielbild für Führungskräfte, wenn man dann wirklich Datenkultur strategisch verankern will?
Ja, da möchte ich auf jeden Fall Stefanie Babka, die ich schon erwähnt hatte, zitieren, die bei Merck, finde ich, einen tollen Leitspruch formuliert hat.
We have a very simple framework. We want to win the head, the heart and the heart. So the head, so that people can work with data and AI. The heart, that they also want to work with data and AI. And the heart, so that they actually also do it. And it becomes a joint behavior in the teams, in the business, so that they're working with data and AI. And the heart is maybe the strongest change agent you can have. Because if people are applying it daily, that's something that can really move the needle.
Ja, generell finde ich wichtig, dass so Strategien eine Vision haben und damit anfangen. Und das hatte auch Christian Essling von E.ON als einen der zentralen Erfolgsfaktoren herausgestellt.
Wenn ich jetzt mal einen Erfolgsfaktor rauspicken müsste, würde ich sagen, es ist eine Vision vorne wegzuführen. Also ist mein Gefühl, es gibt viel Strategie in der Szene gerade. Vision sehe ich seltener und ich glaube, das ist wahnsinnig mächtig. Wenn du ein Bild malst, wie deine Abteilung, deine Firma, vielleicht die ganze Industrie in 5 bis 10 Jahren anders aussieht, wenn du mit dem fertig bist, was du vorhast, gibt es einfach deiner Mannschaft ein Bild von dem, wo du hin willst.
Also so ein übergeordnetes Leitbild ist essentiell, damit Menschen sich überhaupt mit so einer Strategie identifizieren können. Aber gleichzeitig muss die Strategie natürlich auch im Arbeitsalltag hilfreich sein, ganz konkret.
Ja, absolut. Das haben mehrere Gäste klar zum Ausdruck gebracht, denn Strategie darf nicht nur abstrakt bleiben, sondern es muss auch klar werden, wie sie jetzt wirklich im Arbeitsalltag ankommt. Besonders gut gefallen hat mir dazu, was Noemi von Cambridge University Press gesagt hat.
Previous data strategy iterations in this organization were focusing in the right things like ownership and governance. But without, that's kind of the upper layer of what data could be in an organization. There is a lower layer. So what does that mean in practical terms? How do you actually embed them? How do you implement that? So the idea of don't make me think, going back to the whole usability, is, well, how can I make it so that doing the right thing is very easy and is straightforward, but doing the wrong thing is not so easy and actually cumbersome? And not by making the bad thing harder, but making the good thing a lot easier.
Ein Thema, was wirklich auch in sehr, sehr vielen Folgen immer wieder zur Sprache kommt, ist diese Frage, welche Rolle Technologie in der Strategie selbst schon spielen sollte.
Mhm. Gehört natürlich dazu, wenn es um Data und AI geht. Aber eine Beobachtung war, dass es bei vielen eine zu große Rolle spielt. Ich fand, Christoph Theis von DHL hatte da eine sehr pointierte Meinung zu.
In my opinion, one of the major pitfalls is to look for opportunities to roll out AI solutions. So if you start from a technical perspective, I have AI or I have a particular product and I want to roll it out, I think that is usually a recipe for failure. What is much better, in my opinion, is to look at the business problem. So what are the major business problems I'm facing? And then what techniques do I need to solve those business problems and to generate value?
So viel zur Strategie. Als nächstes sollten wir über Governance sprechen.
Klar, das ist der dritte Bereich im Framework, der eben zu den Facilitatoren gehört, also sozusagen die Rahmenparameter und die Grundlagen, die geschaffen werden müssen. Aber Governance ist natürlich in vielen Organisationen auch ein schwieriges Thema. Ich fand, Sebastian Kaus hatte da einen heißen Tipp zu.
Nicht über Data Governance zu reden, ist eigentlich tatsächlich ein ganz, ganz heißer Tipp. Verknüpft die Sachen mit dem eigentlichen Unternehmensziel.
Ja, super Tipp. Wir müssen aber trotzdem drüber sprechen. Aber ganz konkret, was macht eine gute Data Governance in der Praxis aus?
Einer der zentralen Aspekte bei diesem Thema Balance finden ist eigentlich vor allem auch die Innovationsfähigkeit der Organisation im Blick zu behalten und weiter zu ermöglichen. Das wurde sehr deutlich im Gespräch mit Laura Madsen und Yan Kaifei.
The idea here is that you have to allow people to use it and make mistakes. And that often strikes terror in the hearts of most data professionals. The reality here is that as you push data out, people will do things with data that you never intended. And the more we try to stop them from doing that, the more we actually get in the way of people finding insights.
Du hast das Thema Balance angesprochen. Dazu gehört ja auch die Frage, was mache ich zentral, was dezentral? Das taucht ja auch ganz oft auf und mit sehr unterschiedlichen Perspektiven.
Absolut. Genau, in der Governance eine der zentralen Fragen. Und es gibt auch Veränderungen. Also wir sehen es jetzt gerade bei dem neuen Thema KI, was ja in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat, dass viele Organisationen zentral angefangen haben. So sagt, wir müssen erstmal lernen, wir zentralisieren die Data Scientists. Und dann ist das Thema aber häufig mit den verantwortlichen Personen auch in die C-Zentrale geworden, also in die Einheiten gewandert, was nicht immer eine gute Idee ist. Zumindest, wenn wir Holger Kömpf folgen wollen.
I truly believe analysts and also data scientists need to sit with the business, because this is where your problem is coming from. But they need to live as a community. And this can be organized by reporting lines. I usually make an example of saying controlling is working in the same way. It's not a new model. It's not a new concept. They all report into finance, but they are sitting with the business units. It's the same approach. You want the data scientists to sit in the business unit to gain the domain knowledge, to know the language, and work on solving the problems. So you want those people, which are now decentral in the business units, to be organized in a central organization so they are living the community. And this is where they are centralized. And that makes the big difference.
Und gerade beim Thema AI haben wir jetzt eben neue Herausforderungen in der Governance. Wir sehen AI-Governance als jetzt neues Thema. Und auch hier eigentlich wieder die klassischen Fragen nach Zentralisierung versus Dezentralisierung. Als Beispiel kann man hier sehr schön Alexandra Wandner von Zeiss anführen.
Ultimately, it's not the responsible AI office who will decide if a risk is acceptable or not, because that goes back like to the segments and their managing directors, for example. Like we can only point out the risk, but the risk acceptance, the risk appetite that everyone has is not like cannot be decided centrally. Now we're again in the decentral approach.
Eins der zentralen Ziele von einer guten Governance ist ja eine gute Datenqualität. Ich würde sagen, das kam ja eigentlich fast in jeder Folge einmal zur Sprache.
Ja, ich glaube, der Grund ist, es halt immer noch nicht gelöst. Vielleicht kann man es auch nie lösen, aber wir sehen ja, dass es nach wie vor jetzt neuerdings eben in KI-Projekten eins der wesentlichen Probleme und Herausforderungen ist. Ich fand, dass Jean-Marc Degani, die ja im Höhepunkt der Data Mesh-Diskussion 2024 zu Gast war und aus meiner Sicht auch eine absolute Highlight-Folge, hatte dazu eigentlich, fand ich, eine klare Meinung und auch eine gute Empfehlung.
Governance and governability and quality and doing the right thing has to be baked as upstream as possible, close to the source of data at the point of creation.
Mit der Data Mesh Diskussion ist ja auch ganz eng das Thema Datenprodukte verbunden. Ist das noch aktuell?
Ja, absolut. Ich würde sagen, sogar hat sich total etabliert. Man könnte behaupten, Data Mesh ist so ein bisschen verschwunden wieder aus der Diskussion als Begriff, aber Datenprodukte als ein wesentlicher Bestandteil, neben zum Beispiel der Federated Data Governance, die auch absolut Bestand hat, ist also Datenprodukte nach wie vor für viele Organisationen wirklich ein zentraler Aspekt ihrer Datenstrategie. Was jetzt ein Datenprodukt eigentlich ausmacht, hat Fiona Kambeis von Siemens super beschrieben.
We always say that we want to have fair data products. So if you think about the letters F-A-I-R, then they stand for findable, accessible, interoperable, and reusable.
Mm-hmm.
And this is like, these are the highest standards that a data product has to fulfill in order to be called data product.
Und damit wären wir eigentlich auch schon bei unserem vierten Baustein unseres Frameworks, nämlich beim Thema Access.
Absolut. eins der zentralen Punkte ist tatsächlich immer die Frage, ja, wie habe ich Zugriff auf Daten, wer und wie frei kann ich es eigentlich gestalten? Und mit den gerade beschriebenen Datenprodukten wollen Organisationen häufig auch eins ihrer zentralen Probleme angehen, nämlich, dass Daten in Silos liegen. Ich fand, Juliana und Stephanie von BSH haben es super auf den Punkt gebracht.
As ownership is already there, sharing is the problem, what I see. Everybody wants to have the numbers from other areas, but nobody really wants to share their own numbers.
Ja, das Thema Silos scheint wirklich ein echtes Thema zu sein. Wir haben viele Folgen, die das Problem beschreiben, aber die halt auch angefangen haben, Lösungen zu finden, wie zum Beispiel Bosch.
Everyone was busy with getting data from somewhere, putting it in his own data silo and then doing some data stuff. Not knowing what others are doing. Maybe others were doing the same stuff just next door. That's when the organization started to understand that, hey, the data products are something that brings semantic information to data. And that's then the foundation that the AI can do their job. I think this was the momentum where the importance of data products and having a data marketplace really changed dramatically.
Ja, also Datenmarktplätze finden wir immer öfter. Sie funktionieren natürlich erst dann richtig gut, wenn auch die Data Access Policy passt dazu. Was meine ich damit? Wir haben immer wieder diese Diskussion, dass Unternehmen häufig eine Need-to-Know-Policy haben. Das heißt, wenn ich Zugriff auf Daten haben möchte als Mitarbeitender im Unternehmen, muss ich das quasi erst beantragen und eine Freigabe bekommen. Sehr, sehr viele meiner Gäste, ich würde sagen eigentlich alle, sind sich aber einig mit mir, dass eine Right-to-Know-Policy, also jeder hat erstmal Zugriff auf alle Daten, es sei denn, ich muss sie abschließen, weil sie geheim sind oder ähnliches, dass das die bessere Policy ist, um die Datenkultur in der Organisation zu fördern. Viele haben sich auf den Weg gemacht, haben das beschrieben. Und einen besonderen Aspekt dabei hat die Anna Hannemann noch erwähnt, weil neben oder zu einer Right-to-Know-Policy gehört aber auch so ein bisschen Verantwortung auch derjenigen, die jetzt recht frei auf Daten zugreifen können. Und ich fand, das war eigentlich ein spannender Ansatz bei ihrem Unternehmen Picnic.
Picnic hat wirklich sehr, sehr interessanten Ansatz, den ich auch gerne teilen würde. Und ich muss dazu sagen, ich müsste auch durch den gehen. Also es ist unabhängig davon, welche Rolle du hast, oben, unten, was auch immer. Wenn du meinst, dass du Zugang zu Daten bekommen musst, bekommst du bestimmte Aufgaben, die du mit SQL lösen musst. Und diese Aufgaben sind sehr interessant. Die sind wirklich auf Picnic-Aufgaben bezogen oder Picnic-Welt. Zum Beispiel finde alle Kunden, die in den letzten 2 Monaten, weiß nicht, nicht Kakao mit uns gekauft haben, aber regelmäßig Möhren. Sowas, ja. Und dann hast du, glaube ich, es sind insgesamt circa, also als ich das gemacht habe, waren 7 Aufgaben. Und dann submittest du das, also reichst das ein und dann gibt es dedizierte Leute, die das durchgucken, die zu einem schauen, okay, ist das, was du rausbekommen hast, das, was zu erwartet ist, aber die gucken auch, ob deine SQL-Qualität okay ist, auch um dir dann vielleicht zu sagen, okay, das musst du das und das nachzubessern. Hast du das bestanden, dann hast du ziemlich reichweiten Zugang zu den Daten.
Ja, spannender Ansatz bei Picnic. Also, dass Mitarbeitende erstmal ihre Fähigkeit nachweisen müssen als Voraussetzung für Access, ja. Was uns eigentlich wunderbar zu unserem 5. Baustein bringt, nämlich dem Thema Literacy und generell natürlich auch dem Thema Empowerment. Also der Frage, wie kommen die Skills eigentlich zu den Mitarbeitenden und was gibt es da für Techniken? Mhm. Aus unserer Sicht relativ schön auf den Punkt gebracht, hat es Andreas Wiener in seiner Folge, der nämlich Folgendes sagt.
Data Literacy ist, glaube ich, ja immer für mich gemeint, ich finde den ganz schönen Vergleich, das ist der Führerschein. Das heißt, na, das ist so eine Einstiegsbarriere, du bist zugelassen auf den Straßenverkehr und das, glaube ich, verstehen wir oft unter dem Begriff Data Literacy, du brauchst diesen Führerschein für Daten. Dass es dann Leute gibt, die sind dann Rennfahrer und können in Monaco da die Kurven mit 300 nehmen, fair. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die haben gerade erst angefangen und da ist dann für mich Data Literacy immer so, das musst du heute halt drauf haben, damit du irgendwie wettbewerbsfähig bist.
Ja, also es ist wichtig Und für viele Organisationen kommen jetzt dann die praktischen Fragen. Also zum Beispiel, wie kann ich in großen Organisationen eigentlich dafür sorgen, dass es auch sich in die Organisation quasi ja diffundiert und an vielen Stellen dann auch dieses Wissen verfügbar gemacht werden kann? Ja, ein schönes Beispiel von Thorsten Kranz von der Deutschen Post, der so ein Train-the-Trainer-Modell in dieser riesigen Organisation sehr intensiv anwendet.
Wie schaffe ich es, Kollegen, die seit 30 Jahren aus dem Bauch heraus ihre Logistik extrem gut managen, dazu zu bringen, auf einmal einem Forecasting-Modell zu vertrauen, was auch mal eine andere Meinung haben kann als diese Kollegen? Wir haben für dieses Training alleine über 70 Trainer ausgebildet im vergangenen Jahr, haben in diesem Zeitraum auch schon jetzt über 1000 Teilnehmer in diesem Trainingsprogramm gehabt, ein ganztägiges Training bis hin zum Top-Management über 1000 Teilnehmer. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 2000 weitere Kollegen trainieren. Und obwohl wir schon 70 ausgebildete Trainer haben, merken wir, dass das immer noch nicht ausreichend ist und wir noch mehr Trainer ausbilden müssen, um das Ganze auszurollen.
Und dann gibt es natürlich immer die Frage, wie soll eigentlich so diese Trainings oder das Wissens, die Wissensvermittlung organisiert werden? Wir haben häufiger Gäste gehabt, die sich stark gemacht haben für das Praktische, die gesagt haben, das Frontale wirkt nur beschränkt, also die Leute müssen hands-on was tun. Problem ist natürlich, das skaliert häufig nicht so gut, also nicht immer umsetzbar. Aber sicherlich ein interessanter Ansatz und wer es umsetzen kann, sollte es auf jeden Fall so machen. Das heißt, lieber eben die Leute selber was ausprobieren lassen, vielleicht länger begleiten. Also immer wieder an der Seite stehen, die neuesten Sachen angucken, korrigieren. Also das ist sicherlich öfter gekommen als gut funktionierender Ansatz. Und dann das Nächste ist aber die Frage, wenn ich jetzt skalierbare Modelle habe, wie schaffe ich das, die so in den Arbeitsalltag zu integrieren, weil auch nicht alle sich länger rausnehmen können. Charlotte Witte von der BSH hat uns hier ihren Ansatz vorgestellt.
Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Trainings in ganz viele kleine Einheiten zugeschnitten sind. Wir haben häufig die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt dieses Zweitagestraining anbietet, da fehlt einfach die Zeit. Und gerade jetzt die umfangreicheren Lernpfade sind so zugeschnitten, dass die aus ganz vielen einzelnen Bausteinen bestehen, die vielleicht 20 Minuten bis zu 1-2 Stunden gehen. Und dann kann man die Trainings wirklich über Wochen und Monate individuell in den Arbeitsalltag einbauen, wann immer es gerade reinpasst. Und das macht das Ganze sehr viel einfacher zu handhaben, als sich dann so einen großen Block auf einmal aus dem Arbeitsalltag rauszusteilen.
Wie eng Kommunikation und Ausbildung wirklich verzahnt sind und wahrscheinlich auch verzahnt sein sollten, hat Julia Pogorzelski in ihrer Folge betont. Und da sagt sie Folgendes.
Wir haben sehr viele Experten auch vor Ort. Und ein Champion-Ansatz bei uns ist, dass es gewisse Kollegen gibt, die sozusagen sich interessieren und neugierig sind, gewisse Themen weiterzuentwickeln und weiterzubringen, die dann aber auch vor Ort in den unterschiedlichen Regionen Ansprechpartner sind. Ja? Also die sich schon ein bisschen dafür verpflichten, auch die Inhalte an die Kollegen zu transportieren, die dann, wie gesagt, wie ich ja gesagt habe in der einen Studie, ich frage am liebsten erstmal meinen Kollegen, genau dafür dann natürlich auch Rede und Antwort stehen.
Also du hast gerade schon die Wichtigkeit von Kommunikation betont. Ich glaube, eine Herausforderung ist da ja sicherlich, dass man da wirklich auch eine möglichst große Breite damit dann auch im Prinzip erreichen will oder sollte, wenn man wirklich so eine unternehmensweite Transformation anzielt. Und da ist was wir auch immer wieder in den Folgen sehen, ja auch dieses Thema Begeisterung. Wie bringt man wirklich in dieses vielleicht ein bisschen technisch trockene Thema Daten auch so eine wirkliche Begeisterung rein? Und ein Beispiel aus unseren Folgen, was bei uns da so ein bisschen hängen geblieben ist, ist das Beispiel von der Commerzbank, die einen sehr interessanten und ja, spannenden Weg gefunden haben, wie sie das Thema zu ihren Mitarbeitenden bringen.
Für viele sind die Daten einfach da. Das ist etwas, das existiert. Und die Menschen nehmen Daten nicht notwendigerweise als Daten wahr. Es ist etwas, was da ist. Das heißt, es ist ein Awareness-Thema. Und das kann man tatsächlich sehr deutlich messen. Und an dem anderen Ende der Skala geht es auch darum, ein bisschen den Spaß zu aktivieren für diese Thematik. Ja? Wenn du so eine Kampagne hast, wir hatten dann auch pinke Donuts, ja, ein bisschen angebissen, da haben wir dann so kleine oder sogar sehr große aufblasbare Donuts gehabt. Und das bleibt im Gedächtnis der Leute hängen. Auf einmal wird über Daten gesprochen. Auf einmal werden Daten noch als was anderes wahrgenommen, als einfach nur so irgendwas, was im Hintergrund ist.
Ja, was auch ein wiederkehrendes Thema war, war immer die Frage, wie organisiere ich denn Kommunikation? Wie kriege ich das hin? Und Communities, interne Communities, war doch ein sehr häufig gewählter Weg. Ich fand ein besonders schönes Beispiel, haben wir bei Henkel gesehen.
Jede Person, die bei Henkel arbeitet, darf in den Henkel Data Club und wir richten uns an Datenenthusiasten, aber natürlich auch Datenprofis. Ja, und wir treffen uns einmal im Monat für eine Stunde und haben Präsentationen aus dem ganzen Unternehmen über Themen, die mit Daten zu tun haben. Die Leute denken, ich habe das auch gedacht, da ist eine riesige Reihe von Leuten, die unbedingt Vorträge halten wollen. Das muss man managen, aber das stimmt gar nicht. Ja. Nächstes Meeting ist immer, niemand will einen Vortrag halten. Mittlerweile geht's. Es gibt so ein paar Leute. Ich meine, wir haben jetzt die Größe und du musst immer Leute rauslocken, weil die trauen sich nicht. Ja, viele Leute trauen sich nicht, was zu sagen. Die denken, mein Datenproblem, das ist gar nicht so wichtig. Das stimmt aber nicht, denn bei 48.000 Leuten, da ist wirklich alles an Wissensstand mit dabei. Das heißt, es gibt jemanden, der das Wissen total interessant findet. Und mein Geheimnis oder mein Tipp ist, du musst die Leute ein bisschen das rauskitzeln und denen den Mut geben.
Ich finde übrigens, Kommunikation ist die unterschätzteste Dimension in unserem Framework. Eigentlich geht es ja darum, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, um den Kulturwandel anzutreiben, zu beschleunigen. Und dafür ist halt Kommunikation ein absoluter Kernaspekt. Und ich finde, und das ist auch ein toller Abschluss vielleicht jetzt für die Folge, wer das toll auf den Punkt gebracht hat, nochmal ist Christian Lank, die Bedeutung der Kommunikation.
Ich glaube, viele Firmen reden darüber, dass Change Management und Adoption und Kommunikation das Wichtigste ist. Ich glaube aber, wenige Firmen machen es. Ja, weil sie jetzt so auf Fokus auf Tech versus Fokus auf Adoption und Change Management vergleiche, dann haben wir vielleicht 15% auf Tech fokussiert oder 20% und 80% auf Communication.
Ja, damit sind wir alle 6 Bausteine des Frameworks durch. Spannende kleine Ausschnitte aus den Folgen, die bei uns auch im Kopf geblieben sind. Natürlich waren es nur kleine Ausschnitte und wir hätten jetzt noch unendlich weitermachen können mit vielen anderen Highlights aus unterschiedlichsten Folgen, die natürlich auch alle nach wie vor eine Empfehlung wert sind, mal ganz reinzuhören.
Absolut, ja. Genau. Damit müssen wir wirklich jetzt nochmal allen Gästen und Sprechern danken, die so bereitwillig ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Meinungen geteilt haben, denn davon lebt das natürlich und davon können wir alle profitieren. Deshalb da ganz, ganz herzlichen Dank.
Wir machen genauso weiter mit einer frischen Folge und einem spannenden neuen Gast jeden Montag. Eine kleine Ankündigung gibt es noch zum Ende.
Ganz genau. Wir haben eigentlich eine aufregende Ankündigung. Nach jetzt 4,5 Jahren beändern wir den Titel des Podcasts. Und zwar haben wir in den letzten Jahren ja deutlich gemerkt, wie stark das Thema AI kommt. Und auch AI braucht eine Kultur in der Organisation. Das gilt häufig genau das Gleiche wie für Datenkultur. Und deshalb benennen wir den Podcast jetzt um in den Data und AI Culture Podcast.
Genau. Falls ihr uns noch nicht folgt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das zu tun. Abonniert unsere Kanäle. Wir sind ja eigentlich überall vertreten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis spätestens nächste Woche. Bis dahin.